Podcast, der Nachrichtenpodcast für Castrop-Rauxel.
Und damit hallo und herzlich willkommen zum Podcast am 13. September 2024. Mein Name ist Tobias Weckenbrock und ich freue mich, dass du dabei bist. Es ist Kirmeswochenende und es ist Herbst, das passt also ganz gut zusammen. Wenn ihr Lust auf interessanten Castrop-Rauxel-Content habt, dann seid ihr bei uns genau richtig. Ich spreche heute mit meinem Co-Moderator Luca Föhlgraf über zwei Themen, übers Mythos und über das neue Unternehmen Heatrex. Heatrex hat auf sich aufmerksam gemacht als neuer Ärmelsponsor bei Schalke 04. Das ist ein Club, den kenne ich einigermaßen gut und den kennt mein Kollege Luca auch ganz gut. Und interessant ist, das ist schon wieder eine Firma aus Castrop-Rauxel, die jetzt da beim Zweitligisten in den Sponsorenpool eingetreten ist. Darüber reden wir und über das Mythos. Das Mythos kennt vielleicht einige auch eher unter dem Namen Gaststätte Koch Wilms. So hieß es früher mal und ist verbunden mit einer 111-jährigen Geschichte. Im Prinzip, ja, ein Stück Stadtgeschichte. Ich wette, auch eure Eltern und Großeltern haben da schon getanzt. Wenn ihr da einschlägige Erlebnisse habt aus eurem Leben, aus dem eurer Eltern, dann meldet euch doch gerne bei uns. Ich würde nämlich total gerne mal mit Leuten sprechen, die mit dem Mythos etwas Besonderes verbinden. Vielleicht sind auf dem Mist der ganzen Partys da ja vielleicht auch sogar eure Kinder entstanden. Naja, fest steht, ums Mythos steht es gerade eigentlich gar nicht so gut. Und darüber reden wir gleich. Später also mehr dazu. Wie ihr das kennt, sind wir jetzt nämlich zuerst bei den Kurznachrichten. Blindgänger entschärft. Am Dienstagabend wurde an der Stadtgrenze von Herne zu Castrop-Rauxel eine Bombe gefunden. 250 Kilogramm, ein Überbleibsel aus dem Zweiten Weltkrieg. Für die Entschärfung mussten insgesamt 16 Personen ihre Häuser verlassen. Um kurz nach 19 Uhr gab es dann Entwarnung. Die Bombe in Holthausen ist entschärft. Rewe-Markt schließt in Habinghorst, allerdings nur für 2 Monate. Der Markt wird da nämlich saniert. Der große Umbau sei bitter nötig, hat uns Inhaber Dominik Thomas gesagt. Seit 7 Jahren plane man jetzt schon daran, auch die Bäckerei Malzotz will die Schließung für Modernisierungen nutzen. Der Zeitschriften- und Lottoladen bleibt aber in weiten Teilen zugänglich. Hofnachfolge. Auf dem Bauernhof Dingebauer in Deininghausen an der Oststraße gibt es einen Generationswechsel. Uta Dingebauer übernimmt da zusammen mit ihrem Mann langsam aber sicher den Betrieb von ihrem Vater Uli. Eine ihrer ersten Amtshandlungen war ein Abholautomat. Kunden des Neulandhofs können ihre online bestellten Einkäufe jetzt dort nämlich rund um die Uhr abholen. Gezahlt wird nach Online-Bestellung via PayPal. Dafür gibt es dann Eier, Wurst und Fleisch aus artgerechter Tierhaltung. Comedy-Skandal. Deutschlandweit macht Luke Mockridge gerade mal wieder Schlagzeilen. Der 35-jährige Komiker soll bald in Castrop-Rauxel auftreten. Oder doch nicht? Jedenfalls werden seine Auftritte gerade an vielen Stellen abgesagt. Er selbst hat großen Anteil daran, weil er in einem Podcast ziemlich geschmacklose Witze über Menschen mit Behinderungen gemacht hat. Und auch der Chef der Stadthalle in Castrop-Rauxel, Peter Breuer, fand das gar nicht gut und hat uns gesagt, dass er an einer Absage für die Show am 11. Oktober arbeite. Kartenkäufer würden dann ihr Geld zurückerstattet bekommen. Abwarten, wie die Entscheidung ausfällt. Und da ist er im Studio, gerade durch die Tür reingeschneit. Moin Luca.
Moin Tobi.
Muss ich Luca vorstellen? Luca Föhlgraf ist ja mein Co-Host und letzte Woche hat er die Folge für euch gemacht. Komischerweise war ich da sein Gast. Jetzt machen wir das einfach mal umgekehrt. Luca, du bist unser Geschichtsexperte. Du kennst dich nämlich richtig gut mit dem Mythos aus oder der Gaststätte Koch Wilms oder welcher Name ist jetzt eigentlich richtig?
Aktuell ist ja der Mythos richtig, das war aber nicht immer so. Davor war es eben Koch Wilms und irgendwann war es auch mal die Gaststätte Koch. Denn 1900 hat Wilhelm Koch, der eigentlich Zimmermann war, dort eine Zimmerei aufgemacht. Und dann 14 Jahre später, als er gemerkt hat, okay, es läuft eigentlich ganz gut wirtschaftlich dort in der Ecke in Habinghorst, hat dann gemerkt, okay, vielleicht machen wir auch noch eine Gastronomie aus, eine Gaststätte.
Lass uns mal einmal in die Zeit zurückversetzen. Das war in Castrop-Rauxel die Zeit der Zechen und auch der damit zusammenhängenden Industrie, ne? Also wahrscheinlich Zeit des Aufbruchs.
Ganz genau. Und er hat eben gemerkt, dass viele, nicht Geschäftsmenschen, sondern Arbeiter in den Stadtteil kamen und die halt irgendwie versorgt werden mussten. Und dafür hat man dann 1914 eine Gaststätte eröffnet.
1914. Wir haben jetzt 2024, das sind 110 Jahre, jetzt im 111. Jahr. Wie ging es denn dann nach der Eröffnung der Zimmerei und dann der Gaststätte da weiter?
Irgendwann wurde beides aufgesplittet. Dann hat der Sohn von ihm, nachdem Wilhelm Koch im Nachklapp des Ersten Weltkriegs verstorben ist, der Sohn hat die Zimmerei übernommen und die Tochter hat die Gaststätte weitergeführt, 1930.
Und dann hieß das auch anders?
Irgendwann ja, weil die Tochter dann, wie es Töchter manchmal machen, geheiratet hat. sie hat dann einen Herrn Wilms geheiratet. Und dann kam auch der Name 1935 Koch-Wilms.
Und der steht, wenn man genau hinschaut, ja auch noch im Emblem des Mythos heute. Das heißt also, den Traditionsnamen Koch-Wilms hat man irgendwie erhalten. Warum? Was steckt denn hinter der Koch-Wilms-Tradition, also mit diesem Namen?
Es ist sogar so, ich habe mal bei uns im Archiv geguckt und da gibt es ja ganz viele Texte auch noch zum Mythos. Und es steht ganz oft in Klammern, früher Koch-Wilms, weil das, glaube ich, so ein großer Name war, der so gezogen hat. Und viele Leute sagen, glaube ich, bis heute noch, wir gehen zu Koch-Wilms und nicht, wir gehen zu Mythos.
Okay, bis heute kann man ja leider nicht mehr sagen, sage ich jetzt auch leider dazu, weil die Geschichte ja jetzt aktuell irgendwie zu enden scheint. Aber lass uns nochmal zurückschauen. Gibt es Highlights in der Gaststättengeschichte, die du so gefunden hast? Oder was hat den Laden ausgezeichnet früher?
Es war ganz viel. Also es waren super viele Vereine, die dort gegründet wurden. Unter anderem die Sportfreunde Habinghorst. Da gab es vorher eine Thekenmannschaft, aus dem wurden dann die Sportfreunde. Ganz viele, ja, Billardverein, Tischtennis. Was ein großes Thema war, waren Tauben und Taubenzüchter und dieses Bestücken der Wagen, bevor die Tauben losgeflogen sind, das wurde auch immer dort gemacht. Es wurde irgendwann mal eine große, große Investition getätigt von 2 und später nochmal 3 Kegelbahnen. Also Kegeln war auch immer ein großes Ding dort.
Und letztlich, darum sprechen wir jetzt ja auch darüber, ist sowas ja dann in der Tat Stadtgeschichte. Ne? Also da hätte es den Laden nicht gegeben, hätte es vielleicht einen anderen gegeben, kann man sagen. Aber dann wären all diese Vereine vielleicht nicht entstanden. Ne?
Ja, als Rudolf Wilms 2014 verstorben ist, schrieb sein Sohn unter anderem bei Facebook auch, auch unwahrscheinlich viele Beziehungen und Ehen wären wahrscheinlich dort geschlossen worden. Es war auch Karneval, war auch eine große Sache, die immer dort gefeiert wurde.
Genau, und jetzt zuletzt eben auch das Oktoberfest. Und darüber sind wir ja erst auf den aktuellen Sachverhalt gestoßen. Also es ist tatsächlich so, dass Jörg Schlösser, einer von verschiedenen Partyveranstaltern in Castrop-Rauxel, da Jahr für Jahr jetzt über die letzten Jahre ein Oktoberfest organisiert hat. Da kamen so, weiß ich nicht, 200, 250, manchmal 300 Gäste. Und jetzt schrieb er letztens, dass das Oktoberfest dieses Jahr ausfallen muss.
Das ist ja was, was nicht ich recherchiert habe, sondern du. Genau. Ja, was kam dabei raus?
Letztlich haben wir natürlich direkt den Weg zum Pächter der Gastronomie gesucht. Und das war jetzt seit 12 Jahren Marvin Michalek mit seiner Frau Julia. Marvin war für uns eigentlich immer der Ansprechpartner. Mit dem konnte ich auch telefonieren. Ich musste erst seine aktuelle Rufnummer rausfinden, weil die Rufnummer des Mythos und die wir vorher hatten, da ging irgendwie keiner ran. Und das hat uns natürlich auch stutzig gemacht. Und schon seit Wochen hing am Mythos ein Zettel in der Tür, auf dem stand, dass bis zum 31. August geschlossen sei. So die ganzen Sommermonate. Das ist jetzt für eine Gastronomie nicht unbedingt ungewöhnlich, wenn die mal in den Sommerferien schließen müssen, wegen möglicherweise Renovierungsarbeiten oder so, ist das jetzt erstmal kein Punkt, wo man sofort stutzig wird. Aber ich meine, wir haben jetzt den 10., 12., sogar 13. September, also das ist jetzt abgelaufen und irgendwie hat Jörg Schlösser, der Veranstalter, uns gesagt, er könne den Marvin Michalek nicht erreichen und müsste jetzt aber seinen Künstlern, die er fürs Oktoberfest Mitte Oktober gebucht hat, natürlich auch sagen, ey Leute, der Laden ist zu, wir können die Party nicht stattfinden lassen, sucht euch lieber noch ein anderes Engagement, vielleicht am selben Tag. Genau, und weil er ihn nicht erreichen konnte, haben wir das dann für ihn getan und Marvin Michalek war auch relativ auskunftsfreudig und hat uns gesagt, ja, geht im Moment nicht, er kann einfach nicht öffnen.
Warum nicht?
Weil seiner Aussage nach im Frühjahr dort eine Begehung mit der Stadt stattgefunden habe. Da sei ein neuer Architekt in der Bauordnung, der hätte sich diesen Laden zum ersten Mal angeschaut und der hätte einen Mangel beanstandet und zwar keinen, wo man jetzt sagt, ja komm, da können wir ja irgendwie Farbe drüber hauen und dann wird das schon, sondern einen sicherheitsrelevanten Mangel, nämlich an dem Lüftungssystem. Und dieses Lüftungssystem, da sei der TÜV schon 2018 abgelaufen, hat man dann festgestellt. Und bevor die Stadt sagt, wir machen euch hier den Laden zu, das ist brandschutzrelevant, hat Marvin Michalek gesagt, nö, da nehme ich diese Verantwortung nämlich nicht auf mich, da mache ich jetzt zu.
Was er dann anschließend zu dir gesagt hat, das klang ja jetzt nicht unbedingt so, als würde es bald weitergehen.
Genau, er ist ja nur Pächter, nur in Anführungsstrichen, also auch Betreiber der Gaststätte und des Saals und so. Es gibt ja auch Eigentümer dieses Gebäudes und da läuft jetzt, glaube ich, so ein bisschen die Frage heiß, wer ist denn jetzt dafür zuständig, dass diese Lüftungsanlage saniert wird? Weil letztlich TÜV abgelaufen 2018, Marvin Michalek sagt, das muss man komplett austauschen, das Ding. Das kann man auch nicht mehr reparieren oder so und instand setzen. Sowohl die Technik selbst als auch die Steuerungstechnik, das müsste erneuert werden und würde auch keinen geringen fünfstelligen Betrag kosten, hat er gesagt. Und er meint, das sei Sache des Eigentümers, diese Anlage zu erneuern. Erst dann, wenn die erneuert sei, könne er wieder öffnen. Und auch erst dann sei er bereit, wieder die Miete für den Laden zu bezahlen.
Das klingt ja jetzt so ein bisschen so, als würde der Laden vor dem Ausstehen. Und da sind wir vorhin so ein bisschen drüber weggekommen. Allerdings ist das nicht das erste Mal. Okay. Denn jetzt war so ein rapider Sprung zwischen Koch Wilms und zwischen dem Mythos. Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, wie das eine dann zum anderen wurde.
Ja, erzähl. Also das war ja dann, wann müsste das gewesen sein? Wir haben 24, so 2010er Jahre irgendwann?
Nee, noch ein bisschen eher. Okay. 2003.
Okay.
Beziehungsweise vom Jahreswechsel 2002 zu 2003 hat Koch Wilms zugemacht.
Okay, und dann?
Dann passierte erstmal eine ganze Weile nichts, denn das Gebäude wurde zwangsversteigert.
Ach krass.
In zwei Auktionen. In der ersten gab es keinen Bieter. Da wurden, ich glaube, ungefähr 600.000, 700.000 Euro aufgerufen als Schätzwert. Ich weiß nicht, wer schon mal bei einer Auktion war. Es ist häufig so, ungefähr die Hälfte kann reichen. Und so war es dann auch in der zweiten Auktion. Da wurde das Gebäude samt ja, vielen weiteren Garagen und Wohnungen und alles, was dazugehörte, Zimmern, für 315.000 Euro verkauft. Oder
versteigert.
Versteigert ist das Wort.
Wissen wir an wen?
Damals ja, das war eine große griechische Gastrofamilie. Mit uns hat immer Thomas Peitos gesprochen.
Okay, und den kennt man zum Beispiel aus dem griechischen Imbiss an der Bochumer Straße in Oberkastrop.
Genau.
Der hat das dann wieder aufgemacht oder was hat er mit dem Laden getan?
Also die Versteigerung war erstmal super besucht. Also das Gericht muss aus allen Nähten geplatzt sein, weil so viele Leute irgendwie dabei sein wollten. Während bei der ersten Versteigerung nämlich niemand geboten hat, gab es bei der zweiten so ein kleines Wettbieten und dann hat am Ende die Familie gewonnen. Mhm. Eigentümer wurden zwei 20-Jährige, also wirklich junge Männer. Aber wie gesagt, Herr Peitos war immer derjenige, der mit uns gesprochen hat. Und dann hat es erstmal ein, zwei Jahre wieder gedauert, bis das Restaurant oder die Gaststätte wieder eröffnet hat und dann eben als Mythos.
Weil die haben noch, weiß ich nicht, renoviert oder was haben die gemacht?
Genau, es wurde renoviert, modernisiert und auch da gab es schon mal Probleme mit dem Brandschutz, für die man dann aufkommen musste, wo man verbessern musste.
Okay.
Die Summe insgesamt soll im sechsstelligen Bereich gewesen sein damals.
Und dann sind aber irgendwann ja Michaleks gekommen und das war so 2012 oder so, ne?
Genau, dazwischen verliert sich so ein bisschen die Spur. Okay. Ich weiß nicht, ob es da den direkten Wechsel gab oder ob da vielleicht nochmal jemand zwischen war oder ob Herr Peitos vielleicht immer noch Vermieter ist.
Ja, ich habe mal gehört, dass auch ein Herr Corso, der hier eine Spedition hat, mal zwischendurch Betreiber des Mythos war. Das hat man mir mal gesagt, als es um ein ganz anderes Thema ging. Also ich glaube, in der Gastronomie sind ja die Wege manchmal auch ein bisschen naja, nicht immer ganz offensichtlich dargelegt. Ne? Das ist auch für uns dann manchmal schwierig. Insofern wissen wir nicht. Ich kann noch eine Sache sagen, die Michaleks haben eigentlich gesagt, diese 12 Jahre jetzt zuletzt, die waren für sie eigentlich gut. Ne? Also insofern, wahrscheinlich hätten sie auch gerne weitergemacht in diesen wechselvollen Jahren jetzt zuletzt. Kann man sich das ja vielleicht gar nicht so vorstellen. Gibt es aus der Geschichte sonst noch was, was bei dir so hängen geblieben ist? Was hat da früher stattgefunden? Du hattest schon einmal diese Karnevalsfeiern erwähnt, aber ich habe auch so ein Bild, du hast ja auch so eine Bilderstrecke rausgesucht, wo so, weiß ich nicht, Köche irgend so ein Edelmenü da serviert haben oder sowas?
Ja, es wurde tatsächlich auch groß und gut gekocht. Es waren in der Spitze, gab es mal 7 Köche, die gleichzeitig dort gearbeitet haben. Wenn man mal überlegt, viele Restaurants haben heute einen Koch und dann vielleicht noch ein, zwei Beiköche. Aber 7 Köche ist schon mal eine Hausnummer. Auch ein Bild, weil wir haben in 20 Bildern die Geschichte einmal nacherzählt. Das können Sie auch alle bei uns finden oder ihr. Ein weiteres Bild war eine Modenschau von einem Model hier aus Kastrop-Rauxel, die dort eine Modenschau gelaufen ist in den 70ern. Okay. Also es gab irgendwie, die Post ging ab und es gab viel, was dort ging.
Ist jetzt insgesamt ein bisschen bitter. Wir wissen gar nicht jetzt, ob überhaupt da nochmal was stattfinden kann. Der Karneval und all diese Vereinsversammlungen. Es soll auch ein Elternabend von Grundschülern dort eigentlich in den Sommerferien stattgefunden haben oder kurz danach oder davor, beziehungsweise auch ausgefallen sein, standen vor verschlossener Tür. Also ich finde ja, eigentlich brauchen wir Gaststätten, gerade solche, die auch dann nochmal größere Räume haben, wo eben Partys stattfinden können, wo kleine Treffen stattfinden können, wo sich Vereine treffen können. Es wäre schon echt bitter um den Standort und dieses Traditionslokal. Oder wie siehst du das?
Ja, und es kommt ja dazu, es ist ja leider nicht das erste Restaurant oder die erste Gaststätte, über die wir zuletzt geschrieben haben, die irgendwie vor dem Aus steht oder wo es irgendwie hakelt.
Haus Ö, noch ein bisschen älter, ja. Ist so ein ganz anderes Beispiel. Übrigens soll der Betreiber des Haus Ö, der aktuelle, auch dem Jörg Schlösser, dem Eventveranstalter, angeboten haben, dass das Oktoberfest ja vielleicht spontan einfach zu ihm auf Schwerin umziehen könnte. Aber da sage ich jetzt auch kein Geheimnis, hat Jörg Schlösser erstmal gesagt, nee, danke. Warum, kann man sich sicher vorstellen. Das ist ein anderes Thema, das hast du auch ausführlich recherchiert. Und das Schlamassel um Haus Ö wird uns wahrscheinlich auch weiter verfolgen, ne?
Ja, vielleicht noch eine kleine letzte Randnotiz, wo wir schon bei beiden Gaststätten waren. In beiden Gaststätten, das wurde immer betont, wurde schon 1954 die WM gezeigt. Im Haus Ö auf einem Fernseher und bei Koch Wilms auf drei Fernseher, die da gleichzeitig flimmerten.
Ich kann mir jetzt diese Röhre, weiß nicht, 70 Zentimeter Bildschirmdiagonale vorstellen und davor sitzen hunderte Leute, die zu den Toren von, weiß nicht, Franz Beckenbauer und, nee, was war, ach, 54 sogar. Ja. Aber aus dem Hintergrund müsste reinschießen. Genau. Sehr schön. Luca, vielen Dank für diese Einblicke und jetzt noch ein Hinweis. Wir hätten richtig Bock mit den aktuellen Eigentümern des Mythos, nicht dem Pächter, sondern den Eigentümern des Gebäudes mal zu sprechen. Da ist es uns noch nicht gelungen herauszufinden, wer das im Moment ist. Wir haben schon einige Versuche gestartet und ein paar heiße Drähte verfolgt, aber wer Eigentümer dieses Hauses ist, möge sich einfach mal bei uns melden. kastrop@ruhrnachrichten.de ist unsere Mailadresse und dann könnten wir vielleicht aufklären, was die sich eigentlich jetzt vorstellen, wie es in Zukunft an der Borghagener Straße weitergeht. An dieser Stelle vielen Dank an dich, Luca, aber lauf nicht weg, denn wir sprechen jetzt noch über ein anderes Thema. Stichwort Schalke 04, Stichwort Heatracks. Was hat es damit auf sich?
Also Heatracks ist ein Sponsor von Schalke. Nicht der größte Sponsor, aber sie haben auf dem Ärmel, auf der Schulter ihr Sponsoring, da steht Heatracks als Name drauf und auch auf den Banden steht Heatracks. Ja, und das läuft dann immer so durch in den Spielen. Du hast es bestimmt auch schon gesehen.
Ja, klar. Wir sind ja auch manchmal im Stadion. Wir sind ja geschädigt. Was ist denn Heatracks?
Es ist eine Firma aus Kastrop-Rauxel, die sich auf Wärmepumpen spezialisiert hat, beziehungsweise eigentlich nur Wärmepumpen macht.
Ist ja en vogue das Thema. Jeder soll sich so eine Wärmepumpe einbauen und dafür Gas und Öl verbannen, ne?
Ja, ich glaube, das ist gerade ein Geschäftszweig, der ganz gut anläuft.
Und darum haben die sich jetzt hier niedergelassen oder haben die sich gegründet? Woher kommen die denn?
Ja, das war ja auch so ein bisschen das Ding, warum wir darüber berichten. Also klar, wenn eine Kastroper Firma Schalke Sponsor wird, dann berichten wir da halt drüber, genau wie bei Leckerbock vor einigen Monaten.
Stimmt, das war auch so, so ein leckeres Getränk, haben wir auch berichtet, stimmt.
Aber bei Heatracks war halt das Ding, die kannten wir halt nicht. Und das ist irgendwie ein bisschen komisch, wenn wir schon alle in der Redaktion sitzen und sagen, wir kennen die gar nicht. Deswegen haben wir gesagt, okay, geh da mal vorbei, ich habe angerufen und mich da mal eingeladen.
Wo ist das denn?
Es ist an der Glöcknerstraße in Ickern, aber allerdings erst neuerdings, seit 2 Monaten. Zuvor war Heatracks in Herten und gegründet wurde es in Mahl. Ich war bei André Thiel, das ist der Geschäftsführer, der sagte, eigentlich alle, die bei Heatracks was zu sagen haben, kommen auch aus dem Ruhrgebiet, das heißt, sie sind einigermaßen heimatverbunden.
Alles Schalker oder wie?
Das eben nicht. Er sagte, er selbst wäre gar kein Fußballfan, jetzt würde es aber genießen, wenn er jetzt mal in der Loge wäre, weil eine Loge hat Heatracks auch. Die Verbindung zu Schalke, die entstand schon bei der EM. Da war es so, da hat Heatracks die bisher vor allem in Albanien und im Kosovo ihre Wärmepumpen verkaufen, war schon Sponsor der albanischen Nationalmannschaft. Und die hat, glaube ich, auf Schalke gespielt. Und dann hat Sport 5, die für Schalke das Marketing macht, seit, ich weiß nicht, einer Saison, vielleicht zwei Saisons, hat Heatracks mal angefragt, ob die nicht als Unternehmen hier aus der Region und als ein Unternehmen, das sei Schalke auch wichtig, dass es um das Thema Nachhaltigkeit geht, ob die nicht Sponsor machen wollen.
Okay.
Und die haben ja gesagt.
Jetzt hast du dir das angeguckt. Ist das denn ein nachhaltiges Unternehmen oder was machen die konkret?
Also man sieht gerade noch, wenn man dort ist, dass es relativ neu ist, wie ja diese 2 Monate auch vermuten lassen. Also man kommt rein und es ist noch nicht viel, also die Büros sind noch relativ leer, alles ist relativ clean. Hinten gibt es ein großes Lager, da standen auch noch ein paar Wärmepumpen, allerdings war es einigermaßen leer gelaufen. Man sagte mir, es kam am nächsten Tag käme wieder eine Lieferung von ungefähr 100 Pumpen, die können da auch ungefähr gelagert werden. Und ein Teil des Lagers hat noch der vorherige Mieter, du kannst mir sicher sagen, wie die heißen?
Ja, Hall of Print hieß die Halle früher, das ist ja direkt da an dem Kreisverkehr gegenüber von der neuen Postlogistikstelle, Hall of Print, genau.
Genau, und die sind jetzt Mieter bei Heatrex.
Okay, was kann ich als Kunde jetzt oder als Wohnungsinhaber oder Hausbesitzer, was kann ich jetzt mit Heatrex anfangen? Wir wollen jetzt keine Werbung machen, aber wir wollen ja doch einmal vorstellen, was die machen.
Also wenn du eine Wärmepumpe haben möchtest, dann kannst du bei denen auf die Website gehen, du kannst natürlich auch anrufen und dann kannst du dir dort, das ist was, womit sie werben, was vielleicht auch so ein bisschen fishy rüberkommt im ersten Moment, du kannst dir da innerhalb von wenigen Minuten eigentlich ein Angebot einholen und dann dir eine Wärmepumpe relativ schnell liefern lassen und aufbauen lassen natürlich auch.
Sind die denn bekannt oder ist das vielleicht ein Unternehmen, wo man vielleicht besser die Finger von lässt? Ich meine, das kannst du vielleicht auch nach einem Besuch gar nicht beurteilen, aber wie würdest du das einschätzen?
Also bekannt sind sie gerade noch nicht, dadurch, dass sie ja, wie gesagt, vor allem bisher auf dem Balkan Wärmepumpen verkauft hätten. Es ist so, sie produzieren die Pumpen gerade noch nicht selber, sondern es wird in China gemacht. Man guckt gerade da nach einer eigenen Produktionsstätte irgendwo innerhalb von Europa. Nicht, weil die Qualität schlechter ist, das überhaupt nicht. Allerdings hat man Angst, dass es irgendwann vielleicht mal Restriktionen geben könnte gegen China und dann steht man halt schlecht da, wenn man dort produziert.
Also jeder, der sich da ein Angebot holen möchte, der müsste sich natürlich vielleicht vorher auch mal bei den Wettbewerbern schlau machen. Wärmepumpen bauen wahrscheinlich auch andere Heizungsbauer ein. Wie kamen die so rüber bei dir? Also worüber habt ihr noch so gesprochen?
Wir haben halt über die Finanzierung gesprochen, weil ich mich schon gefragt habe, okay, das Unternehmen ist ja jetzt noch nicht mal ein Jahr am Markt. Schalke Sponsoring ist schon eine relativ große Nummer noch immer.
Wenn man so eine Loge bucht, muss man auch ein paar hunderttausend oder einen sechsstelligen Betrag, glaube ich, hinlegen, so ungefähr, ne?
Genau, und da habe ich dann auch mal nachgefragt, wo das Geld herkommt, weil ist man ein Startup, ist man kein Startup? Und dann sagte der Herr Thiemir, so ein richtiges Startup sind wir eigentlich ehrlich gesagt nicht, weil man hätte einen relativ breiten Rücken. Es wäre Geld da im Hintergrund und das käme vor allem von der Firma Newcon. Newcon macht seit ungefähr 14 Jahren Photovoltaikanlagen im großen Stil, also nicht die kleinen, die man sich vielleicht zu Hause aufs Dach macht, sondern industrielle große Photovoltaikanlagen, vor allem gerade in Portugal.
Ja, Luca, unser geliebter FC Schalke 04 spielt gerade zweitklassig. Wollen wir mal schauen, ob Heatrex möglicherweise bald in der ersten Liga mitspielen kann. Das wird die Zukunft zeigen.
Es gibt auch schon Wärmepumpen, die so gebrandet sind. Da steht dann Schalke, wir leben dich drauf. Vielleicht ist es ja was für dich.
Okay, ja, es wärmt mein Herz. Ich danke dir herzlich und an dieser Stelle ein Glück auf.
Glück auf.
Jetzt habe ich Lesetipps für euch. Einmal hat Luca hier jetzt nicht nur erzählt, was er über Heatrex weiß, sondern auch was darüber geschrieben. Da stehen sicherlich noch mehr Dinge drin, die ihr vielleicht noch nicht wusstet oder die euch möglicherweise interessieren. Und die 111 wechselvollen Jahre bei Koch Wilms und dem Mythos. Dafür müsstet ihr allerdings Kunden von RN Plus sein. Und das wäre richtig cool, denn auch dieser Podcast finanziert sich letztlich über die Menschen, die bereit sind, für Journalismus in Castrop-Rauxel zu bezahlen. Wenn ihr das jetzt noch nicht tut, ist das überhaupt kein Drama. Im Gegenteil, wir haben dann für euch ein richtig cooles Schnupperangebot. Oder besser gesagt sogar zwei. Zwei Dinge könnt ihr probieren. Entweder ihr abonniert mal 4 Wochen RN Plus zum Ausprobieren für nur 1 Euro. Und wenn euch dieser 1 Euro noch zu teuer ist, dann möchte ich euch heute noch was anderes empfehlen. Unser E-Paper, also das digitale Abbild der Zeitung, die gibt es dann jetzt digital zu lesen für aktuell 4 Wochen lang kostenlos. Unten in der Podcast-Beschreibung findet ihr die beiden Links zu unseren beiden Angeboten. Und wir sagen an dieser Stelle schon mal Dankeschön. Aber jetzt Schluss mit Werbung und auch Schluss mit Themen. Jetzt haben wir wie immer für euch noch ein paar Veranstaltungstipps fürs Wochenende. Die Herbstkirmes hat begonnen. Das kennt ihr vermutlich, die Castroper Altstadt lädt noch bis Montag von jeweils 14 bis 22 Uhr mit den Fahrgeschäften und den Buden ein. Meine Kollegin Katrin hat am Freitagnachmittag einen Rundgang im Video live gestreamt. Das heißt, im Video könnt ihr euch mal angucken und dann ganz easy für euch selbst entscheiden, ob sich ein Besuch lohnt. Kleiner Tipp noch, Montag ist Familientag. Da kann man an den meisten Karussells mit einem Ticket dann gleich zweimal fahren. Samstag und Sonntag ist außerdem Toyplosion. In der Europahalle sind Actionfiguren von He-Man und Masters of the Universe, Lego, Playmobil und anderes Spielzeug bei einer Sammlerbörse zu sehen. Oft sind da sehr seltene und zum Teil auch echt teure Raritäten darunter. Einige der Retro-Spielzeuge werden auch vor Ort versteigert. Karten für die Toyplosion kosten im Vorverkauf 15 Euro. Der Samstag ist aber schon länger ausverkauft. Für euch aber ein Spezialtipp, wer ein bisschen Wartezeit mitbringen möchte, der kann sich am Samstag ab 12 Uhr noch eines der Tagestickets sichern. Müsste man vielleicht ein bisschen früher kommen und dann könnte man Glück haben. Ansonsten, Sonntag öffnet die Kasse schon um 10 Uhr. Und noch ein Hinweis, unser Kollege Daniel ist Samstagmorgen mit der Kamera vor Ort, also auch da haltet doch mal RN Plus im Blick und schaut euch an, was bei der Toyplosion los ist. Und unser dritter Veranstaltungstipp ist einer der Emscher Genossenschaft. Die feiert nämlich an zwei Stellen in Castrop-Rauxel 125-jähriges Bestehen. Und zwar in Ickern und in Henrichenburg, also an zwei Stellen, wo die Emscher in Castrop-Rauxel besonders schön ist, in den beiden Parks. Da muss man dann am Sonntag zwischen 11 und 17 Uhr mal hin. Am Hof Emscherauen im Rückhaltebecken in Ickern spielt die Band Combo Combo. Da ist auch eine Hüpfburg und so ein Bungee-Run für Kinder aufgebaut. Es gibt Bastelangebote und afrikanische Zirkusartistik. Im Emscherland in Henrichenburg spielen die Follow Me's live. Da gibt's ein Bungee-Trampolin, da gibt's den Kinderzirkus Ratzfatz und vieles mehr. Klar ist, zu essen und zu trinken bekommt man da auch. Also, wenn's nicht regnet, würde ich sagen, ist das für euch der Place to be an diesem Wochenende. Und damit beschließen wir die Podcast-Ausgabe vom 13. September 2024. Luca und ich sagen ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr empfehlt uns weiter. Und was ich am meisten hoffe, dass ihr nächste Woche wieder dabei seid. Von dieser Stelle ein herzliches Glück auf!